guten Abend. Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Ich möchte heute etwas über die Genetik von Morbus Parkinson sprechen und welchen Einfluss die Genetik auf die Pathomechanismen hat. Es ist ja so bei der Genetik, dass man eigentlich ja lange Zeit, über die Jahrzehnte eigentlich nicht wirklich gewusst hat oder angezweifelt hat, ob die Genetik hier überhaupt eine Rolle spielt. Das noch bis in die 80er Jahre wurde das eigentlich bezweifelt, dass das hier eine große Rolle spielt. Es ist so, dass aber schon natürlich klinisch tätigen Kollegen immer klar war, dass es Familien gibt, wo also die Erkrankung gehäuft vorkommt und wo also hier nahegelegen ist, dass also hier Gene, und zwar hochpenetrante Gene, Gene, die einen großen Einfluss haben müssten, hier eine Rolle spielen. Und grundsätzlich, wenn man sich das von klinisch-genetischer Seite also ansieht, gibt es also Familien, wo diese Erkrankung scheinbar einem mendelischen Erbmuster folgt, also hier zum Beispiel einen dominanten Vererbungsmechanismus. Das wären hochpenetrante Gene und dann hat man auch Familien, wo das so eher so geclustert ist, also wo das gehäuft vorkommt, wo einmal der Onkel oder irgendeine Großtante Parkinson gehabt hat und wo also auch vermuten, wo man vermuten kann, dass also hier Gene eine Rolle spielen. Und dann der größte Teil der Patienten, über 80%, die haben das eher sporadisch, aber auch hier weiß man, dass Gene eine Rolle spielen, eine eher untergeordnete, aber dennoch eine gewisse Rolle. Das sind Gene, die man mit genomweiten Assoziationsstudien identifiziert hat. Ich möchte heute über die Gene sprechen, die man in den letzten 20 Jahren gefunden hat, die in den Familien und in diesen Clusterfamilien vorkommen und eine große Wirkung haben, weil über diese Gene letzten Endes hat man mehr über die Pathogenese, über die Pathomechanismen gelernt und das sind eigentlich auch die Gene, wo also hier Therapien entwickelt werden. Und das sind die Gene, auf die ich eingehen möchte und über die man einiges eigentlich schon weiß, dass das LARC2, VBS35, die wurden erwähnt, ein wichtiges Gen, das GBA-Gen, Glucocerebrosidase-Gen, das ist das Gen für Morbus Gaucher. Hier weiß man, also hier Mutationen im GBA-Gen sind also nicht typisch hochpenetrant, also die haben eine geringere Odds-Ratio, also bei Personen, die also Mutationen hier haben, haben also eine 10-20%ige Lebenszeitrisiko, die Erkrankung zu bekommen. Dann haben wir PARC2, PINK1. Das sind rezessive Gene, das sind die Gene, die bei Familien eine Rolle spielen, wo die Erkrankung sehr früh beginnt, also wirklich Early-Onset-Parkinson-Patienten mit 20, 30, die haben oft Mutationen in diesen Genen. Und dann letztlich noch das Alpha-Synuclein. Und was man also hier weiß, also ist, dass welche Stoffwechselwege hier gestört sind. Bei LARC2 und bei VBS35 weiß man heute, dass hier der zelluläre Transport, dass hier RAB-Proteine beteiligt sind, dass hier die Lysosomen eine Rolle spielen, auch bei GBA-Mutationen. Und bei PARC2, PINK1 sind es die Mitochondrien und Alpha-Synuclein, das endolysosomale System. Und wir haben heute schon gehört, diese Prionoid-Hypothese. Und es ist so, dass man letzten Endes eigentlich immer noch nicht genau weiß, wie diese Gene zusammenwirken, um letztlich diesen einen Phänotyp, also dieser Degeneration der dopaminergen Neurone zu bewirken. Wir wissen, dass LARC2, VBS35 in einem gemeinsamen Pathway sind über diese RAB-zellulären und Stoffwechselwege und die hängen ziemlich sicher mit GBA zusammen und das Alpha-Synuclein, hier hat man auch interessante Querverbindungen zum GBA gefunden und also man sieht diese Querverbindungen auf pathomechanistischer Ebene, aber letzten Endes ist so dieser eine zelluläre Pathway nicht geklärt, wie es zu der Degeneration kommt. Und ich möchte mit Vorspringen in der Zeit und das erste Gen, mit dem ich beginnen möchte und es näher darstellen möchte, ist das LARC2-Gen. Das haben wir 2004 mit einer anderen, also parallel, eine andere Gruppe hat es auch identifiziert als Parkinson-Gen. Es waren mehrere amerikanische und deutsche Familien, autosomal dominante Familien, die also auf einen Locus auf Chromosom 12 hingelinkt haben, und wir haben schließlich das Gen identifiziert, Mutationen in diesem Gen. Und das war letzten Endes das LAG2-Gen. Dieses Gen ist ein sehr großes Gen, über 2500 Aminosäuren. Und bisher kennt man 7 sichere Mutationen, von denen man weiß, dass wenn diese mutiert sind, dass sie Parkinson verursachen können. Eine wichtige Mutation, das ist das Glycin 20, auf Position 2019 nach Serin. Und diese Variante, die man auch sehr zeitnah gefunden hat, ist deswegen so wichtig, weil sie sehr häufig vorkommt in bestimmten Bevölkerungsgruppen, bis zu 30-40% in nordafrikanischen Berbern und in den Askenasi-Juden. Und hier hat es also rein von der Häufigkeit eine große Bedeutung, und man vermutet, dass diese eine Mutation mehrfach sozusagen in Founder-Individuen entstanden ist, einmal 700 oder über 2000 Jahre in der Vergangenheit, und dass diese Mutation sozusagen, dass heute ein Großteil der heutigen Mutationsträger durch einen gemeinsamen oder durch wenige gemeinsame Founder hier diese Mutation heute tragen. Was man relativ früh herausgefunden hat, ist, dass dieses Gen eine Kinase ist, unter anderem, es hat mehrere Proteindomänen, aber diese Kinase-Domäne, die scheint also hier eine wichtige Bedeutung zu haben, weil man also in Vitro-Untersuchungen gesehen hat, dass diese Gly2019-Serin und aber auch andere Varianten, also die pathogenen Varianten, dass die Kinase-Funktion, also wenn man Exogen-Substrate dazu gibt, dass die erhöht wird. Also dass sozusagen die pathogene Wirkung durch eine zu starke Kinase-Funktion ausgelöst wird. Und es hat natürlich nahegelegt, dass möglicherweise hier ein therapeutischer Ansatz liegen könnte, indem man also die Kinase-Funktion inhibiert oder drückt. Und um hier besser zu verstehen, was eigentlich die Ursache ist, war also der erste Schritt, herauszufinden, was die endogenen Substrate dieser Kinase, dieser LAG2-Kinase in der Zelle sind. Und das hat sich als eine sehr, sehr schwierige Aufgabe dargestellt, weil generell solche Kinase-Phosphorylierungen in der Zelle nur immer ganz wenige Proteine betreffen, also nur einen kleinen Prozentsatz der Proteine. Und wie sich hier herausgestellt hat, sind es auch nur ungefähr 2-3% der entsprechenden Proteine, die als endogene Substrate fungieren, die durch LAG2 phosphoryliert werden. Und das herauszufinden war eine sehr schwierige Angelegenheit, und erst 12 Jahre später, 2016, ist es gelungen. Und es ist gelungen, weil man Mäuse, also man musste sozusagen sehr viele Tools entwickeln, um die endogenen Substrate zu entwickeln. Das eine waren Mäuse, die also endogen diese Kinase, diese Mutante exprimiert haben. Dann hat man Mausstämme, also transgene Mausstämme entwickelt, die sozusagen das nicht hatten, also ausgenockt hatten. Und zusätzlich, und das war der Durchbruch, hat man also spezifische Inhibitoren der LAG2-Kinase identifiziert, die also sehr, sehr hochspezifisch auf LAG2 gehen. Und hier konnte man durch den Unterschied in den Zellen von den transgenen Mäusen das endogene Substrat identifizieren, oder die endogenen Substrate, und das waren die RAB-Proteine. In dem Fall also RAB10. War also am stärksten betroffen, LAG2 phosphoryliert das RAB10-Protein. Und dann hat man also gesehen, dass es also nicht nur das RAB10 ist, sondern eine Reihe weiterer RAB-Proteine in der Zelle. Nun, was machen diese RAB-Proteine? RAB-Proteine, da gibt es ungefähr 60 verschiedene Formen in der Zelle. Und das sind Proteine, die für den intrazellulären Transport eine wichtige Rolle spielen. Die binden wiederum an andere Proteine und die an vesikuläre Strukturen sich anhaften können und Vesikeln in der Zelle entlang der Mikrotubuli transportieren können oder zur Abspaltung von Vesikeln führen können und so also die Homöostase von Vesikeln und den Transport von Vesikeln wesentlich beeinflussen. Somit war der erste Hinweis gegeben, also dass zelluläre Transportfunktionen hier eine, möglicherweise eine Rolle spielen. Und jetzt in einem nächsten Schritt ist die Frage, was macht man also, um herauszufinden, wie diese also sozusagen, welche was diese phosphorylierten RAB-Proteine für eine Veränderung in der Zelle machen. Und was also hier gemacht wurde, ist, dass Mäuse mit einem Transgen verändert wurden mit einer LAG2-Mutation, die hat man also isoliert, die Zellen, und die untersucht, welche RAB-Proteine welche Proteine verstärkt an phosphoryliertes RAB binden und welche Proteine verstärkt an die nicht phosphorylierte Form binden. Also um herauszufinden, die Interaktionspartner von RAB, welche sozusagen durch diese Phosphorylierung betroffen werden. Und hier hat man einige gefunden. Rechts sind die, also die verstärkt binden, und links die, was man also hier sieht in diesem Vulkanoplot, wenn man die Maus hier sieht, das GDI2 zum Beispiel, das kann dann die phosphorylierte Form viel, viel schlechter binden. Und GDI2, das ist ein Dissociation Inhibitor, das heißt, es kann nicht mehr an die phosphorylierte Form von RAB binden, und das hat zur Folge, dass wenn LAG2 RAB phosphoryliert und das RAB2 gebunden ist an diesen Dissociation Inhibitor, nicht mehr von der Membran, weil dieser Dissociation-Faktor, der löst das RAB-Protein wieder runter von der Membran, und das kann also hier nicht mehr vonstatten gehen, und deswegen ist das RAB gewissermaßen gefangen und dadurch inhibiert. Das ist eine Erkenntnis. Und ein Protein, was spezifisch an die phosphorylierte Form von RAB bindet, ist das SPARC9 oder CHIP4, das ist selber nur ein anderer Name, und es bindet spezifisch jetzt an das RAB, an die phosphorylierte Form. Und noch weiter andere Proteine, die sozusagen jetzt in der Untersuchung sind, welche Funktion das hat und ob die mit der Pathogenese zusammenhängen. Und ich möchte auf das SPARC9 eingehen und auf das CHIP4, weil man also hier glaubt, einen wesentlichen Punkt gefunden zu haben, der also hier eine Rolle spielt. Dieses CHIP4, das SPARC9, hat man in einer Arbeit von Louis Bonnet letztes Jahr, die haben also hier in Zellen also nachgesehen, in LAG2-Mutanten konnten die also sehen, dass die spezifisch, also die Mutation, die mutierten Formen spezifisch dieses CHIP4 binden und an die Lysosomen gehen, und dass über dieser Weg auf diese Lysosomen, dass hier das RAB10 mit dabei ist, also dass die in einem Komplex an diese Lysosomen binden. Und was die also gesehen haben im Vergleich zu den Nicht-Mutanten, ist, dass diese Lysosomen solche Ausstülpungen bilden. Wie sie das interpretiert haben, ist, dass die Lysosomen durch diese Mutation so quasi eine Art Verbindung zu anderen Lysosomen suchen und dass das eine grundsätzlich physiologische Wirkweise ist, wie LAG2 durch die Phosphorylierung Verbindungen herstellt von Lysosomen zu anderen Lysosomen, um eine Überladung von Lysosomen zu verhindern. Also grundsätzlich eine physiologische Funktion, die verstärkt wird durch diese Mutationen. Und hier noch einmal der Mechanismus, wie Sie sich das vorstellen. LAG2 bindet an RAB10 und die phosphorylierte Form vom RAB10 an das CHIP4, und dann geht das Ganze an die Lysosomen und es werden solche Ausstülpungen gebildet. In einer anderen Arbeit, die ganz unabhängig auf einen Mechanismus gestoßen sind, der also ebenfalls den Transport oder die Lysosomen hier in den Mittelpunkt rückt, ist eine Arbeit von Böcker, letztes, also noch in diesem Jahr, und die haben gesehen, dass in Mäusen, also geht die, also die diese LAG2 G2019S, also diese G2019S-Variante Transgen hatten, dass der Transport von den Vesikeln beeinträchtigt ist. Und was sie also hier durch eine Art Film, also durch eine Aufnahme von fluoreszenzmarkierten Vesikeln sehen konnten, ist das, hoppala, da gehe ich noch einmal zurück und kann man diesen Film vielleicht, also was man hier sieht, ist im Prinzip, dass, oder sehen sollte, ist, dass der Transport von Vesikeln hier beeinträchtigt ist, ja genau. Oben ist Wildtyp, also das rauscht hier durch, und unten ist also die mutierte Variante, und die ist also hier beeinträchtigt. Also was man sieht, ist, dass Vesikeln und auch Lysosomen, die wahrscheinlich also hier transportiert sind, werden, dass die also hier nicht mehr richtig transportiert werden können. Und das Interessante war hier bei dieser Arbeit, dass sie sehen konnten, dass also Inhibitoren, spezifische LAG2-Inhibitoren diesen Effekt aufheben können. Also unten, wenn man den Film vielleicht wieder ablaufen könnte, dann würde man sehen, dass also unten jetzt das Ganze mit, also diese Mutante plus Inhibitor, und hier rast es also wieder durch. Also das ist sozusagen, wenn diese Transportgeschichte, wenn das wirklich also zur Pathogenese beiträgt, dann würde das natürlich einen Hinweis bieten oder zeigen, dass also diese Inhibitoren möglicherweise wirksam sein können. Und Sie wissen, es sind jetzt die NALI hat also hier Phase-2-Studien, die jetzt beginnen mit spezifischen LAG2-Inhibitoren. Die also wird man sehen, welche Wirkung die haben. Nun, letztes Jahr ist auch eine Arbeit rausgekommen, die also jetzt hier in vivo in der Zelle, also wo man also hier zeigen konnte, welche Struktur und welche Form LAG2 tatsächlich hat. Und was man also hier sieht, bei der Elektronenmikroskopie, ist, dass diese Mutationen, ob die jetzt in der Kinase oder in der ROCK-Core-Domäne liegen, alle um einen aktiven Kern liegen, und dass der also hier betroffen ist. Und wenn diese Mutationen hier, also alle hier zusammen, also hier in diesem Bereich wirken, kommt es also zu einer konstitutiven Aktivierung und dadurch zu einer verstärkten Kinaseaktivierung. Und eine von diesen beiden Arbeiten, die hat in der Zelle in vivo nachgesehen, also wo sich das LAG2 tatsächlich wirklich befindet und welche Struktur und welche Form es annimmt. Und das sind so kryoelektronenmikroskopische Untersuchungen, wo man also Zellen mit Stickstoff diffriert und in Scheiben schneidet und dann elektronisch, also in Silico, wieder zusammensetzt und dann schaut, wo befindet sich jetzt die mutierte oder die Wildtyp-Lagform in der Zelle. Und was Sie gesehen haben, ist, dass bei der mutierten Form, in dem Fall ist es I2020T, also auch eine pathogene Variante, dass diese Mutante die LAG2, die Mikrotubuli richtiggehend ummantelt. Also es kommt zu einer kompletten Umhüllung dieser Mikrotubuli. In den Kontrollen hat man das nicht gesehen. Und hier hat sich natürlich dann auch die Frage gestellt, ob möglicherweise das Ganze mit einer Transportbeeinträchtigung auf den Mikrotubuli eine Rolle spielt. Ich möchte nur kurz, was Sie gesehen haben, ist, dass es eine sogenannte Closed und Open Conformation gibt bei LAG2. Bei einer Open Conformation, das ist sozusagen die Wildtyp-Variante, hier ist das LAG2 nicht aktiv, und bei einer Closed Conformation, hier ist es aktiv. Ja, also da ist es sozusagen offen. Und diese Mutante oder die Mutationen bewirken, dass sich LAG2 in einer Closed Conformation befindet, und wenn sie in der Closed Conformation ist, ist sie einerseits aktiv und zweitens ummantelt Sie diese Mikrotubuli. So, und dann haben Sie nachgesehen, ob jetzt die Motorproteine, das Thynein, das Kinesin, also das, was wir in dem anderen Video auch gesehen haben, ob die den Transport behindern können, ob die Mutante den Transport behindert. Und das war tatsächlich der Fall, sowohl bei den Kinesin als auch bei Thynein-Molekülen, also wo man also hier gesehen hat, also der Transport auf diesen Mikrotubuli, der wird behindert. Und dann natürlich das nächste Experiment, wird das aufgehoben durch LAG2-Inhibitoren, und die haben jetzt aber was anderes gesehen. Die haben gesehen, wenn man das hier, okay, wenn man das also hier sieht, bei DMSO ganz links, also das ist ja nur eine Trägersubstanz, die kann das natürlich nicht aufheben, aber wenn man Typ 1-Inhibitoren, das MLI2 oder das LAG2-INI1 dazu gibt. Also das sind diese Inhibitoren, die auch für die klinischen Prüfungen verwendet werden. Die können das auch nicht. Also hier ist sozusagen kein Effekt durch diese Typ 1-Inhibitoren. Wo man einen Effekt sieht, ist bei Typ 2-Inhibitoren. Bei Ponatinib und bei GCD. Und das ist jetzt natürlich... Man weiß nicht, ob dieser Transport natürlich hier ein Problem ist oder hier sozusagen für den Pathomechanismus entscheidend ist. Wenn es aber so ist, dann hätte man natürlich gewisse Bedenken, ob ein Typ 1-Inhibitor tatsächlich eine Wirkung auf den pathogenetischen Wirkmechanismus hat. Aber das bleibt natürlich abzuwarten, was da hier natürlich jetzt weiter rauskommt. Ich möchte aber jetzt sozusagen kurz einen Sprung machen, wie wir das LAG2 identifiziert haben. Damals haben wir also nachgesehen, wo das also exprimiert wird, ja, in welchen Geweben, und da haben wir das noch selber, die Experimente, also hat es diese Datenbanken noch nicht so gegeben wie heute. Also wir haben also einen Northern Plot gemacht, haben also LAG2 sehr stark exprimiert gesehen. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Das geht, hoppala, leider nicht. In der Niere und in der Lunge, aber kaum im Gehirn. Und das hat uns damals eigentlich sehr irritiert. Wir haben uns das gar nicht getraut, ursprünglich so den Plot zu veröffentlichen, weil ein Gen, was eigentlich sehr stark also einen neurologischen Phänotyp macht, wird kaum im Gehirn exprimiert. Es stellt sich heraus, es wird natürlich im Gehirn exprimiert, aber sehr viel schwächer als zum Beispiel in der Lunge und in der Niere. Und was sich aber herausgestellt hat, dann durch diese Datenbanken, dass dieses Gen eigentlich am allerstärksten in den Immunzellen exprimiert wird. In Neutrophilen und in Monozyten. Es ist eigentlich am allerstärksten, also da knallt dieses Gen richtig durch. Und man stellt sich die Frage, wieso wird es in den Immunzellen viel stärker exprimiert? Hat es irgendeine Bedeutung? Und nicht nur das, es wird mit RAB10 gemeinsam in denselben Zellen am stärksten exprimiert. Und die Frage war natürlich, ob möglicherweise das LAG2 einen immunologischen oder sozusagen der physiologische Effekt ein immunologischer ist. Und parallel dazu kamen aber Arbeiten raus, Chivas, genetische Arbeiten, wo sich immer wieder bestätigt hat, dass bei Inflammatory Bowel Disease, bei Colitis Ulcerosa und bei anderen Autoimmunerkrankungen LAG2 immer wieder auftaucht als Risikogen. Also das heißt, dass sozusagen Varianten im LAG2 diese Erkrankungen befördern können. Also wir hätten wahrscheinlich, wenn wir das damals so gefunden hätten, auch ernsthafte Bedenken gehabt, wie ein immunologisch wirksames Gen eigentlich Parkinson machen kann. Aber das hat sich bestätigt. Und eine Arbeit, das hat gezeigt, dass sogar die G2019S-Variante, also die Parkinson macht, signifikant häufiger vorkommt in Patienten mit Inflammatory Bowel Disease, in Patienten, also in askenasischen Juden, weil dort ist die Frequenz dieser Variante so hoch, dass man das nachweisen konnte. Also wieso haben Varianten, die Inflammatory Bowel Disease machen Parkinson? Und eine sozusagen Theorie, die da diskutiert wird, ist sozusagen eine Art Thrifty-Gene-Hypothese, dass also Möglicherweise lag 2-Kinase-Aktivität sich durchgesetzt hat in einigen Bevölkerungsgruppen, vielleicht auch schwächer wirkende Varianten, weil die vor Parasiten und Infektionen schützen. Bei einer Überaktivität, bei Darminfektionen zum Beispiel, könnten die also eine Autoimmunerkrankung verursachen. Und der Morbus Parkinson ist gewissermaßen, was LAG2 betrifft, eine Art Payoff oder eine Art sozusagen Preis, den man bezahlen muss für den Schutz in früheren Lebensjahren und das dann sozusagen, dass man das also dann später bekommt. Das ist eine Hypothese, die natürlich jetzt nicht nachgewiesen ist, aber die natürlich ein bisschen nahe liegt und die diskutiert wird. Ja, und ich wollte jetzt aber zur Therapie noch sagen, durch das, dass das so stark in den peripheren Immunzellen exprimiert wird, gibt es uns die Möglichkeit natürlich bei Therapieansätzen das auch zu messen und gewissermaßen als Biomarker einzusetzen und eine eventuelle Therapiedosis oder was auch immer richtig einzustellen oder zu finden. Und was Sie also hier sehen, jetzt habe ich ihn, ist, dass man also hier Neutrophile hat und hier auf dieser Linie sehen Sie also hier einen Antikörper, der spezifisch das phosphorylierte Rab erkennt und hier unten das gesamte Protein, also nicht die phosphorylierte Form. Und hier sehen Sie keinen Unterschied. Während wenn wir hier raufgehen und zwischen einer Kontrolle und dem Patienten sieht man also, dass dieser Antikörper, der nur die phosphorylierte Form erkennt, sehr, sehr viel stärker im Blut das erkennt. Und das eröffnet die Möglichkeit, gewissermaßen peripher eine Therapie oder was auch immer einzusetzen. Und das hier mit plus, das ist das MLEI2. Also es geht mir jetzt nicht dem Patienten, sondern man isoliert die Zellen, hat die in Kultur und gibt es dazu. Und da sieht man, wie stark das also runtergeht. Oh ja, da ist er, genau. Und ja, also das ist sozusagen eine Möglichkeit. Ich wollte auch nur ganz kurz erwähnen, sozusagen wie die verschiedenen Disziplinen hier zusammenkommen, um Erkenntnisse uns zu liefern, die uns helfen können. Wir wissen von mittlerweile mehreren 100.000 Personen, die durchgängig komplett genom-exom-sequenziert sind, wo die Daten und wo die Phänotypen dieser Personen frei verfügbar sind. Und wir wissen, dass einer von 500 Personen eine Mutation oder dass einer von 500 Personen einen Verlust eines LAG2-Alleles hat durch eine Mutation. Und von mehreren 100.000 Personen hat man also diese Personen zusammengefasst und sich jetzt verschiedene und sich die gesamten Phänotypen angesehen, ob also hier ein Unterschied vorhanden ist, ob man irgendwas sieht, und was man sieht, ist nichts. Also das heißt, wenn also wir können alle sehr gut leben mit nur einem LAG2, also die Personen, die also nur ein LAG2-Allel haben, können sehr gut damit leben und werden nicht damit krank, was sozusagen auch hilft bei der Einschätzung, ob eine Inhibierung, eine therapeutische Inhibierung möglicherweise einen Einfluss hat. 2011 haben wir ein weiteres dominantes Parkinson-Gen gefunden mit Thomas Brücke und mit Walter Struhal, die Familien identifiziert. Und hier haben wir auf Chromosom 16 das VBS35-Gen gefunden, wo immer eine ganz bestimmte Mutation, D620N, die Personen, die in diesen Familien, das sind also wirklich gigantische Familien, das ist sozusagen der Traum eines jeden Genetikers, und ich wurde immer wieder beglückwünscht, aber nicht so sehr für das, dass wir das Gen gefunden haben, weil das ist gar nicht so schwer, wenn man mal weiß, sozusagen, wenn man mit Next Generation Sequencing das macht, sondern dass wir solche Familien haben. Also mehrfach sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, also gratuliere, also solche Familien muss man mal herkriegen. Und das ist sozusagen auch letzten Endes auch der Schlüssel für die Identifikation von Parkinson-Genen. Und ich will nur ganz kurz sagen, was man sozusagen im Laufe von mehreren Studien herausgefunden hat, ist das VBS35 wahrscheinlich ebenfalls an die Lysosomen geht und hier bei der Ausstülpung von Lysosomen eine Rolle spielt. VBS 35 ist Teil eines größeren Transportkomplexes, das nennt sich Retromer-Komplex, das sind 5 Proteine dabei und VBS 35 nimmt Proteine, nimmt Rezeptoren, transportiert sie an die Lysosomen und dort, also oder die dort an den Lysosomen sind und transportiert sie dann zurück an die Membran, um sie vor den Abbau zu schützen. Das ist das, was man gewusst hat. Und ich will nur zeigen, und dann 2018 eine Arbeit aus Dundee, aus einer Arbeitsgruppe aus Dundee, und die haben alle Parkinson-Gene dann auch untersucht, ob sie diese RAB, das sind dieselben Leute, die diese LAG2-Phosphorylierung, RAB10-Phosphorylierung gefunden haben, und die haben sich das bei VBS 35 in Mäusen angesehen und haben eine starke Erhöhung gesehen. Also das ist genau das Gleiche, was man bei LAG2-RAB-Proteinen gefunden hat, haben sie bei VBS 35 auch gefunden. Und dieser Effekt ist x-mal wiederholt und ist sehr robust. Und ich wollte das hier nur zeigen, weil das sind jetzt Patienten, da haben wir die also dann besucht. Und hier sieht man 15, 17, 25, das sind die Patienten mit VBS35-Mutationen und eine dreifach höhere RAB-Phosphorylierung. Also wir können davon ausgehen, dass LAG2, VBS35 im selben Pathway sind, dass also mehrere Gene möglicherweise hier alle in diesen Pathway reinspielen und diese Phosphorylierung bewirken. Letzten Endes weiß man aber nicht, wie es dann zu dieser Degeneration kommt. Ich möchte ganz kurz auf das nächste gehen, das ist die Glucocerebrosidase eingehen, weil sie von der Häufigkeit eine sehr große Bedeutung hat. Sie wissen, rezessive Mutationen im GBA-Gen machen also Morbus Gaucher. Und das ist eines der am längsten bekannten rezessiven Erkrankungen, also eine Erkrankung, die oft im Kindesalter beginnt, sehr schwerwiegend ist und wo beide Allele am GBA-Gen mutiert sein müssen, damit die Erkrankung ausgelöst wird. Es kommt zur Anhäufung von Metaboliten, vom Glucosylceramid und vom Glucosylsphingosin. Und diese Anhäufung der Metaboliten macht in den Zellen dann kommt es hier zu einer Störung in den Zellen und letzten Endes dann zu Morbus Gaucher. Und was man also hier, und das ist auch so ein Punkt, der so interessant ist, weil letzten Endes es dann doch immer von klinischer Seite, würde ich sagen, auch so ein Durchbruch nur möglich ist, wenn das sozusagen beobachtet wird, weil seit den 70er, 80er Jahren immer wieder in klinischen Studien beobachtet wurde, dass Morbus Parkinson also in Gaucher-Familien gehäuft vorkommt. Jetzt ist Morbus Parkinson nicht so selten, das kann natürlich immer ein Zufall sein, aber es hat sich doch gehäuft, gezeigt, immer wieder, dass das also sehr auffällig war, dass letzten Endes Anfang der 2004, 2005, also gleich noch LAG2, nach der Entdeckung, dass also hier einmal mehrere tausend Patienten untersucht wurden, Parkinson-Patienten auf GBA-Mutationen, und das hat einen durchschlagenden Erfolg gegeben, nämlich dass also die Frequenz von GBA-Heterozygotenträgern um ein Vielfaches höher ist im Patienten im Vergleich zu Kontrollen. Und das will ich nur ganz kurz, also das heißt, GBA ist jetzt kein Hochrisikogen, also man kriegt jetzt nicht Parkinson, wenn man eine Mutation im GBA-Gen hat. Aber die Odds-Ratio zwischen 5 und 10 ist doch sehr viel höher als bei den GWAS, also bei den Low-Risk-Varianten. 10-15% ungefähr entwickeln der GBA-Träger Parkinson und nur 2% also tragen eine Kontrolle, und das Lebenszeitrisiko ist zwischen 10-30%. Was man weiß von der klinischen Seite ist, dass GBA-Mutationsträger eher kognitive Defekte haben und einen etwas früheren Erkrankungsbeginn. Und auf den Wirkmechanismus, der ist bis heute letzten Endes nicht klar, aber ich möchte nur auf einen Punkt, weil der das so erweitern kann, kommen, ist, dass man dann untersucht hat, ob wie das in nicht, also GBA-Patienten, die also Parkinson-Patienten, die eine Mutation im GBA-Protein haben, haben eine erniedrigte GBA-Proteinmenge und eine erniedrigte Enzymmenge. Aber das wirklich Spannende war, dass auch Nicht-GBA-Träger Parkinson-Patienten eine signifikante Erniedrigung von dem GBA-Protein haben. Ja, also das sind nicht GBA-Träger. Und die haben im Gehirn Cingulate Cortex und Late, und das sozusagen wird schlimmer mit der Zeit. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass die GBA-Enzymaktivität und Proteinmenge bei Parkinson-Patienten ohne Mutation stärker wird. Und das hängt aber mit der Menge von Alpha-Synuclein zusammen. Also Alpha-Synuclein scheint GCA, also GBA, zu beeinflussen, dahingehend, dass man also hier eine Verringerung der GBA-Proteinmenge hat. Und das konnte man bestätigen dann auch mit der GCase-Aktivität. Und das zeigt, dass möglicherweise Therapieansätze, wie das jetzt zum Beispiel mit Ambroxol versucht wird, also eine Art Stabilisatoren von GBA, auch wirksam sein könnten bei Patienten, die nicht nur, also nur bei Patienten, die auch keine GBA-Mutation haben. Das hat sich also hier bestätigt. Und der Mechanismus, den man also hier diskutiert, das ist eigentlich jetzt schwierig hier im Zusammenhang, weil wir wissen, Alpha-Synuclein-Menge, wenn die also größer wird, verringert sich GCase-Menge, aber GBA-Mutationen machen letzten Endes auch Parkinson direkt. Und das zusammenzubringen ist sozusagen durch eine Theorie, die heute 2021 favorisiert wird, ist das sozusagen wie also GCase down, also sozusagen eine verringerte Aktivität haben. Dadurch wird eine Alpha-Synuclein-Oligomerisation gefördert und die wiederum bewirkt, dass Glucocerebrosidase runterreguliert wird und das wiederum führt zu einer Alpha-Synuclein-verstärkten Oligomerisation, also eine Art positiven Feedback-Loop. Jetzt Alpha-Synuclein, und das kann ich überspringen, weil das der Thomas eigentlich schon sehr, sehr gut dargestellt hat. Das wurde 1997 gefunden in einer großen sizilianischen Familie, amerikanisch-sizilianischen Familie. Und ich mochte nur auf ein paar Punkte, die also hier, die vielleicht ganz interessant sind, weil die Mutation, die man gefunden hat, dieses Alanin nach Threonin, auf Position 53, was heute unbestritten die Mutation ist, die Parkinson macht, war eigentlich man hat hier etwas beobachtet, was eigentlich nicht wirklich sein kann oder wo man sich gewundert hat, ob das richtig echt ist, weil nämlich die meisten Tiere, außer Affen, also sozusagen Primaten, die haben, also die Wildtyp-Variante ist ein Alanin beim Mensch und die wird mutiert nach Threonin. Aber fast alle Tiere haben an der Stelle ein Threonin. Also genau das, was eigentlich Parkinson macht, haben die meisten Tiere als Wildtyp-Variante. Und man bis heute eigentlich nicht weiß, wieso die nicht Parkinson bekommen. Oder was letzten Endes die Ursache ist. Möglicherweise leben die Tiere nicht so lang. Hier gibt es dann so, aber zum Beispiel Elefanten werden sehr alt und die haben auch ein Threonin und die kriegen auch nicht Parkinson. Es ist bis heute nicht klar, wieso sozusagen, was den Menschen eigentlich da susceptible macht. Das ist jetzt im Prinzip die Theorie dieser Prionoid-Hypothese, die der Thomas auch sehr gut klar dargestellt hat. Also das heißt, dieses Alpha-Synuclein, das kann sich also fehlfalten oder wenn zu viel durch eine Duplikation vorhanden ist, dann kommt es ebenfalls zu einer Fehlfaltung und steckt andere Alpha-Synucleine an in der Zelle und die verklumpen dann zu den Oligomeren, was dann zu dieser Pathogenese führt. Und das ist genau diese Geschichte. Und ich finde die auch so interessant, warum ich die also zeigen wollte. Und ich will nur einen Punkt hier erwähnen. Das ist diese beta-adrenerge Rezeptorgeschichte, weil das wirklich ein absolut innovativer Ansatz ist. Natürlich ist das kein Therapieansatz, den man jetzt empfehlen könnte. Aber wenn man also davon ausgeht, dass die Transkription durch diese beta-adrenergen Substanzen wirklich runterreguliert wird, dann könnte man sich natürlich vorstellen, dass Patienten am allerbesten davon profitieren, die eine sehr starke Erhöhung haben, also Patienten mit einer Duplikation oder Triplikation. Der Effekt ist aber insofern umstritten und das zeigt auch, wie kompliziert das ist. Nämlich, dass, also diese Publikation, diese epidemiologischen Daten, die wurden bisher 6-mal versucht, also 6-mal hat man die wiederholt. Und in den meisten Fällen, in 4 Fällen, konnte man sie bestätigen. Also wirklich Beta-Adrenerge, also Menschen, die also über lange Zeit Beta-Adrenerge Asthma-Mittel einnehmen, haben einen gewissen Schutz vor Parkinson. Der ist sehr gering. Aber man kann auch nicht davon ausgehen, sozusagen, der ist sehr gering, wenn man das über die Population sieht. Ja. Aber natürlich im Einzelnen weiß man es nicht. Ja. Also möglicherweise, wenn jemand dabei wäre mit einer Duplikation, der könnte sehr stark profitieren. Das lässt sich hier nicht rausrechnen. Und was die Sache so kompliziert macht, ist, das Asthma-Mittel, das wird ja eingesetzt, für den Lungeneffekt bei Patienten mit obstruktiver Lungenerkrankung. Und das sind sehr oft Raucher. Und Raucher, das weiß man, die haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, Parkinson zu bekommen. Und diesen Effekt kann man eigentlich nicht rausrechnen. Das heißt, haben jetzt Menschen, die beta-adrenerge Substanzen bekommen, deswegen weniger oft Parkinson, weil sie Raucher waren oder weil sie dieses Medikament genommen haben. Und genau dieselbe Geschichte mit dem Propranolol als Blocker. Das bekommen ja Menschen, die einen Tremor haben oft. Und hier könnte man argumentieren, dass das Menschen sind mit einer frühen Form von Parkinson und dass das also hier interagiert. Und deswegen ist dieser Effekt umstritten und man wird sehen, ob man das einmal rausklamüsern kann, also ob man hier da weiterkommt. Und zum Schluss möchte ich, auch hier hat der Thomas schon gesagt, die eigentliche physiologische Funktion wurde gewissermaßen vollkommen außer Acht gelassen, was die Pathogenese betrifft. Warum oder hat die physiologische Funktion von Alpha-Synuclein möglicherweise, hier spielt es eine Rolle. Wir wissen, Alpha-Synuclein bindet an die Vesikeln und fördert also die synaptische Ausschüttung. Und hier wurde eigentlich immer wieder lange Zeit diskutiert, dass möglicherweise die physiologische Funktion auch eine Rolle spielt in der Entstehung der Erkrankung. Und was man also gesehen hat, und zwar nicht nur bei Alpha-Synuclein, ist, dass es bei Mutationsträgern und auch in Tiermodellen es zu einer gestörten Dopaminausschüttung kommt, einmal mehr, einmal weniger. Und eine Arbeit, die vor ein paar Monaten rausgekommen ist, meiner Meinung nach illustriert es sehr schön, wo möglicherweise Alpha-Synuclein einen Wirkmechanismus hat. Und dann kommt man wieder möglicherweise zu einem evolutionären Aspekt. Nämlich, was die gesehen haben, ist, wenn sie also in Tieren, also in Mäusen, in vivo, also die Mäuse leben noch, die werden also elektrisch stimuliert im Mittelhirn und man misst die Dopaminausschüttung, dass also hier Alpha-Synuclein eine Hemmung nach immer wieder, also das sind so Bursts, also hier kommt es also, hoppala, hier kommt es also zu einem Burst und dann, wenn man das also 6-mal wiederholt, dann sieht man also, dass das also hier vermindert wird. Und bei Alpha-Synuclein-Knockout-Mäusen sieht man das nicht mehr. Das heißt, Alpha-Synuclein ist wichtig für die Hemmung. Aber wenn man das Experiment so hingehend verändert, dass also hier Repeated Bursts, das heißt elektrischer Stimulus, nach 5 Sekunden wieder elektrischer Stimulus, dann, und das nennt man Sweep 1, dann passiert Folgendes, nämlich dass Alpha-Synuclein genau den gegenteiligen Effekt hat, nämlich es fördert die Ausschüttung. Und das ist, also ich bin jetzt auf diesem Gebiet nicht wirklich firm, aber das sozusagen soll eine Art Mechanismus sein, wie man sich motorisches Lernen vorstellt, also sozusagen, der das also hier abbildet und das Alpha-Synuclein wichtig ist für das motorische Lernen. Und wir wissen, dass wir als Homo sapiens wahrscheinlich die Tiere sind, die motorisches Lernen, vor allem auch was die Sprache betrifft, mit am besten können im gesamten Tierreich. Und hier zeigt sich das noch einmal in dieser Grafik, dass also das Alpha-Synuclein das fördert und dass wir sozusagen auf Kante genäht sind, was diese motorischen Funktionen betreffen. Und wir haben wahnsinnig viel Alpha-Synuclein, mit am meisten im Tierreich. Und 0,5% aller Proteine in den präsynaptischen Vesikeln ist Alpha-Synuclein. Und das möglicherweise den Preis, den wir, oder die Funktion, die wir haben über das motorische Lernen, wir möglicherweise dann auch wieder hier bezahlen mit dem Risiko für Morbus Parkinson. Und Matt Farah, Kollege von mir, hat das also hier sozusagen formuliert mit "The candle burns twice as bright, lasts half as long", wäre sozusagen ein evolutionärer Ansatz, was das Alpha-Synuclein betrifft. Und damit bin ich beim Ende. Danke.
Vielen Dank für diesen Einblick in eine völlig andere Welt aus neurologischer Sicht. Danke vielmals, das hat meinen Horizont sehr erweitert jetzt.